In einem sind sich BürgerInnen und Verwaltungsmitarbeitende wahrscheinlich einig. Anträge sollen so schnell und effizient wie möglich bearbeitet werden. Wer will schon zum Beispiel auf die Bewilligung des Elterngeldes warten, wenn die nächste Miete ansteht und das Leben mit einem Säugling sowieso schon alles auf den Kopf stellt? Die gute Nachricht ist, Hilfe ist in Sicht, in Form von Voll- oder Teilautomatisierung in der Verwaltung. In Österreich zum Beispiel wird die Familienbeihilfe, die ist so ähnlich wie unser Elterngeld, automatisch und ganz ohne Antrag überwiesen. Das freut nicht nur die BürgerInnen, sondern auch die Verwaltungsangestellten. Die haben nämlich dann mehr Zeit für die komplizierten Fälle, wenn die Standardanfragen automatisch bearbeitet werden. Wir sprechen heute im ÖFIT-Podcast Restart Digital darüber, wie Verwaltungsrechtsverfahren digitalisiert oder sogar automatisiert werden können. Und natürlich auch über mögliche Hürden auf dem Weg dahin. Mein Name ist Franziska Walser und meine beiden Co-Hosts sind im Studio hier in Tegel Professor Peter Paritschek. Er ist Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer Institut Focus in Berlin. Außerdem ist er Professor an der Uni Krems und Mitglied im Direktorium des RBB. Hallo Peter.
Hallo Franziska.
Und zugeschaltet ist uns Nicole Opiella, Politologin und stellvertretende Leiterin des Kompetenzzentrums Öffentliche IT. Hallo Nicole.
Hallo Franziska.
Ich habe mir gedacht, als ich mich eingearbeitet habe in das Thema, ist ja eigentlich ein totales Match. Also juristische Vorgänge müssten sich eigentlich super leicht automatisieren lassen, weil Gesetze ja im Grunde Entscheidungsregeln sind. Also wenn ich mit 100 km/h durch eine Ortschaft brettere und ich werde erwischt, dann verliere ich meinen Führerschein zum Beispiel. Ne? Und ein Algorithmus ist ja auch ein Rechenvorgang nach einem bestimmten Schema, was Regelhaftes. Das heißt, eigentlich passt es doch super zusammen. Wo ist das Problem?
Ja, auf den ersten Blick passt es perfekt zusammen, nicht? Und das haben sich viele auch schon in der Vergangenheit gedacht und sich dann immer wieder daran gemacht, dass man Gesetze automatisiert, mechanisiert. Gibt es eine lange Geschichte, die geht eigentlich zurück bis ins römische Recht oder auch ins preußische Landrecht, wo man sich gedacht hat, man kann doch das Recht so genau abbilden, dass alle Möglichkeiten des täglichen Lebens dann in einem mechanischen, wenn das passiert, dann kommt Folgendes zum Tragen. Und das Faszinierende ist, alle Projekte sind bisher gescheitert.
Also richtig so ein ganz weit zurückreichender Menschheitstraum eigentlich.
Ja, Menschheitstraum ist jetzt vielleicht die Frage, wer ist Mensch?
Oder ein Herrschertraum.
Ein Herrschertraum, ja, und Herrscherinnentraum. Im Sinne von die absolutistischen Herrscher, Herrscherinnen haben ihren eigenen Beamtinnen und Richter und Richterinnen eigentlich nicht vertraut. Das steckt ein bisschen dahinter und wollten daher sicher gehen, dass ihre Interpretation der Wahrheit und der Gerechtigkeit und der Ausführung der Gesetze so eng beschrieben ist, dass gewährleistet ist, dass ihr Wille tatsächlich auch umgesetzt wird und nicht einer weiteren Interpretation obliegt durch Beamte, Beamtinnen oder Richter und Richterinnen.
Ja, also dieses, was wir kennen, so Auslegung, Ermessensspielraum, solche Sachen wollte man da ausschalten, ne?
Exakt.
Und warum klappt's nicht?
Weil das Leben so bunt ist, weil das die Rechtskonflikte immer wieder neues Chaos hervorbringen. Also der Mensch und seine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit ist so vielfältig und führt eigentlich an den Stellen ganz klar in das Chaos der Streitigkeiten, könnte man das fast bezeichnen. Währenddessen die einfachen Abbildung mit wenn dann dazu einfach nicht ausreicht.
Aber jetzt haben wir ja, also zum Beispiel KI, also es gibt ja neue technische Möglichkeiten. Also würdest du oder auch du, Nicole, würdet ihr sagen, es ist jetzt wirklich mal greifbar? Sind wir kurz davor, dass wir es jetzt wirklich mal schaffen?
Wir haben jetzt auf jeden Fall bessere Voraussetzungen. Also wenn man sich das in der Vergangenheit anguckt, diesen Versuch, Recht tatsächlich mechanisiert abzubilden, die Regeln, die Gesetze, die müssen ja immer recht allgemein sein, aber in der Anwendung müssen sie dann ja auf den konkreten Einzelfall angewendet werden. Und das Leben ist da einfach so vielfältig und deswegen ist das Recht an vielen Stellen ja allgemein, unspezifisch, bietet dadurch aber auch Möglichkeiten, es unterschiedlich zu interpretieren und auch weiterzuentwickeln. Das ist ja auch erforderlich, weil unsere Gesellschaft entwickelt sich auch weiter. Ansonsten wären die Regelungen, wenn ich sie erlasse, ja schon fast wieder veraltet. Ich müsste sie ständig updaten. Da kann man gar nicht Schritt halten. Und so habe ich eben die Möglichkeit, über Rechtsfortbildung, über Weiterentwicklung, einfach wie sich das Leben entwickelt, dem auch und wie sich unsere Gesellschaft auch entwickelt, wie sich gewisse Werte entwickeln, das auch mit geltendem Recht trotzdem abbilden zu können. Naja, und bei dieser Formalisierung des Rechts, da ist man eben an diesen unbestimmten Rechtsbegriffen vielfach gescheitert. Man ist aber auch vielfach daran gescheitert, dass ich einfach gar nicht genug Zugang hatte zu Daten, zu Informationen, zu Gerichtsurteilen und so weiter. Da hat sich in letzter Zeit natürlich sehr viel getan. Die Rechenleistung ist auch enorm gestiegen. Das war auch was, woran so die ersten Versuche der Formalisierung in den 70er Jahren irgendwann an Grenzen gestoßen sind. Und dadurch habe ich jetzt mehr Möglichkeiten, dass ich mehr Daten habe, die auch in elektronischer Form vorliegen, dass Akten zunehmend auch elektronisch geführt werden und so weiter. Und da habe ich natürlich was, was ich auch brauche, wenn ich tatsächlich sage, dass ich jetzt KI einsetze, wobei es gibt natürlich verschiedene Arten von KI, aber das, was wir aktuell natürlich vor allem unter KI diskutieren, das sind natürlich Systeme, die einfach auch eine sehr große Datenbasis benötigen. Und da habe ich jetzt auf jeden Fall bessere Möglichkeiten als in der Vergangenheit. Ob die Datenmenge allerdings ausreicht, auch jetzt an diesem Punkt, das ist immer noch fraglich, weil KI braucht wirklich Unmengen an Daten, um selbstständig Regeln ableiten zu können.
Okay, genau. Also das mit dem Datenverfügbarkeit, das habe ich verstanden. Könnt ihr nochmal erklären, diese unbestimmten Rechtsbegriffe? Das ist nämlich spannend. Und ich glaube, wenn man einsteigt in das Thema, versteht man nicht sofort, was gemeint ist. Also zum Beispiel Wohnsitz oder Einkommen, das sind ja Wörter, die sind uneindeutig auf eine Art, ne? Die stehen in, es gibt ja viele Gesetze mehrfach drin und meinen was anderes. Das ist das Problem, oder?
Du hast jetzt sogar etwas ausgewählt, wo man auf den ersten Blick als Laie denken könnte, na, dieser Begriff, der lässt sich ja eindeutig beschreiben.
Weil Wohnsitz ist da, wo ich meine Post hinschicke.
Exakt, ja. Oder ja. Der Jugendliche. Oder das Einkommen oder der Vermögensbegriff, da könnte man auf den ersten Blick glauben, das müsste doch überall gleich definiert sein in den Gesetzen. Und selbst bei diesen Begriffen findet sich eine unglaubliche Vielfalt in den unterschiedlichen Gesetzen, die je nachdem, vielleicht aus dem politischen Kompromiss heraus, vielleicht aufgrund der Sachlage in diesen Bereichen, es tatsächlich zu unterschiedlichen Begriffen kommt. Also beim Einkommensbegriff sind es weit über 10 unterschiedliche Formen, die man in einem Gutachten des Normenkontrollrats festgestellt hat, nur um dieses Beispiel zu bringen. Und dann gibt es ja noch tatsächlich die unbestimmten Begriffe, die noch eine viel größere Möglichkeit der Auslegung ermöglichen.
Sowas wie bald möglichst oder sowas? Oder
die guten Sitten.
Wunderbare Beispiele, die ihr beide jetzt gerade gebracht habt. Und die sind, das sind halt diese Gesetzesbegriffe, die dazu dienen, so wie Nicole das schon angesprochen hat, dass das Recht sich fortlaufend dynamisch weiterentwickeln kann. Das mag jetzt für Außenstehende noch befremdlicher wirken. Wenn man an ein Gesetz denkt, dann verbindet man sicher nicht Dynamik damit oder dass sich das fortlaufend verändert. Das ist aber im Hintergrund tatsächlich so. Also Recht ist nicht statisch, auch wenn Gesetze statisch wirken. Es wird fortlaufend dynamisch weiterentwickelt durch die Rechtsprechung beispielsweise oder auch durch fortlaufende Novellierungen und neuen Fällen. Also das ist das, was man von außen oft nicht sieht, wie viel Dynamik eigentlich in so dem Faden, wenn ich das so sagen darf, in den Fadenrechtstext eigentlich drinnen steckt.
Ja, und das heißt, es ist vielleicht auch gar keine Schludrigkeit, sondern es ist vielleicht Absicht, weil bald möglichst kann in Zeiten von Postkutschen was anderes heißen als von E-Mail.
Exakt.
Also das ist so gewollt quasi.
Es ist also, wenn man jetzt in der IT-Sprache sagt, es ist nicht ein Bug, ja, es ist ganz eindeutig ein Feature, das von Beginn an in der Rechtslehre und in der Rechtspraxis so bewusst eingesetzt wird.
Mhm. Okay, und aber das macht jetzt eben diese Digitalisierung schwer, weil
das hat es immer schwer gemacht in der Mechanisierung von Beginn an und weiterhin auch in der Digitalisierung, weil wir noch immer unterschiedliche Logiken in diesen Systemen haben. Nicht? Also wir haben einmal die doch sehr starre Computerlogik mit 0, 1, ja, nein, wenn, dann. Und dem gegenüber steht die Rechtslogik, die eine Vielzahl von Interpretationen, Schattierungen zulässt. Also ein ganz anderes logisches Prinzip, das sich in den Rechtstexten und in der Rechtsanwendung dann wiederfindet. Wenn man das vielleicht mit einem Vergleich hinterlegt, dass der Rechtstext ist wie ein Gedicht. Ja, wie Poesie, die man fortlaufend auch immer wieder unterschiedlich interpretieren kann. Also gute Gedichte haben ja eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten, währenddessen die Computerlogik wäre eher im Sinne von einem Kochrezept, yeah, oder sagen wir es noch drastischer, Backrezept. Weil wenn man sich beim Backrezept nicht exakt an die Mengen hält, dann wird der Kuchen in aller Regel nichts. Und so ist es in der Computerlogik. Also Poesie versus Backrezept, um es vielleicht mit einem plastischen Beispiel zu bringen.
Ja, es gibt ja verschiedene juristische Bereiche. Also wenn wir jetzt hier über das Verwaltungsrecht sprechen, ist das vielleicht noch zugänglicher für solche Vorgänge als jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel das Familienrecht oder andere Rechte?
Absolut. Also das war einer der Gründe, warum wir das Rechtsgutachten sehr stark auf das öffentliche Recht fokussiert haben, auf das Verwaltungsrecht, weil hier noch viel genauer, exakter beschrieben wird, wie die Verwaltung tatsächlich auch die Verfahren durchführen muss, ist sehr streng und eng an das Gesetz gebunden, an den Gesetzeswortlaut gebunden. Das Gegenstück dazu wäre das Zivilrecht. Mhm. Das Zivilrecht ist dann überhaupt die ganz große Innovationsspielwiese, wo Anwälte und Anwältinnen wechselseitig über Verträge bestmögliche Interpretationen für ihre Klienten und Klientinnen versuchen zu etablieren. Das heißt, hier habe ich eine viel größere Dynamik noch als im Verwaltungsrecht. Und hier ist eine Automatisierung des Rechts bis auf ein paar Standardfälle wie ein einfacher Kaufvertrag, ein einfacher Mietvertrag ist hier so gut wie nicht anwendbar. Mhm. Hier wird immer die Innovationskraft der Juristen und Juristinnen brauchen. Deren Arbeit kann man sehr stark unterstützen mit den Werkzeugen. Aber hier ist die Vielfalt noch mal größer als im Vergleich dazu im Bereich des Verwaltungsrechts.
Ja, genau, da kommen wir gleich dazu, weil es gibt ja auch sowas wie eine Teilautomatisierung. Es gibt ja Zwischenstufen. Und Nicole, weil du gerade diese Datengrundlage angesprochen hast, vielleicht ist auch die Datengrundlage besser, oder, in der Verwaltung, weil man da ja Zugriff drauf hat, wahrscheinlich, auf die ganzen Urteile und Formulare.
Ja und nein, genau. Also es gibt natürlich für Verwaltungsverfahren, für diese Formalisierung, über die wir schon gesprochen haben, gibt es Hilfswerkzeuge wie Formulare, die ich dann ja ausfüllen muss, beispielsweise, wenn ich irgendetwas beantrage. Wenn wir aber darüber sprechen, Daten, die vielleicht vorhanden sind, die ich vielleicht benötige für gewisse Verfahren, um schon, jetzt kommen wir dann doch schon zu Schritte auch automatisch ausführen zu können, da ist die Grundlage tatsächlich noch nicht so gut. Registermodernisierungsgesetz ist auf den Weg gebracht worden, weil es einfach noch keine Verknüpfung zwischen den unterschiedlichen Registern gibt, ich da nicht unbedingt die Abrufmöglichkeiten habe. Das soll verwirklicht werden, aber das ist einfach, davon sind wir halt noch weit entfernt. Deswegen, das steht dem dann doch noch ein bisschen entgegen. Und Verwaltungsentscheidungen, und darum geht's ja konkret, die Sachbearbeitenden, die bearbeiten die Fälle, die entscheiden dann entsprechend. Und da gibt es aber auch keine Datenbanken, in denen das nachgehalten würde, wo ich dann sagen könnte, da könnte jetzt ein System erlernen, wie gewisse Entscheidungen gefällt werden. Da bin ich dann tatsächlich doch wieder eher angewiesen auf Gerichtsurteile, wenn dann gewisse Entscheidungen angefochten wurden.
Okay, also quasi die auf der SachbearbeiterInnen-Ebene. Also das wird nicht dokumentiert, so dieses, ich bewillige den Antrag, ich bewillige ihn nicht. Also das ist das, was fehlt, oder?
Genau ja. Das. Aber natürlich, ne, dadurch, dass Entscheidungen natürlich auch angefochten werden, Widersprüche eingelegt werden, habe ich dann doch eine kleinere Grundlage auf jeden Fall, anhand derer ich lernen könnte. Und an sich hat die Verwaltung ja auch den Anspruch, Selbstbindung der Verwaltung, dass ich auch ein konsistentes Verwaltungshandeln habe und dass ich nicht abhängig von der Person, die das gerade bearbeitet, eine solche Entscheidung habe, sondern genau, dass die Entscheidungen der Verwaltung auch konsistent sind und gleiches natürlich auch gleich bewertet wird. Und dann kann man natürlich sagen, auch wenn es einen Ermessensspielraum gibt, wenn ich natürlich schon so und so viele Entscheidungen gefällt habe, dann habe ich ja doch eine Grundlage, anhand derer ich mich auch diesem Ermessensspielraum annähern kann und dieses Ermessen vielleicht auch ein bisschen vermessen kann, was dann uns wieder in Richtung einer möglichen Automatisierung, Teilautomatisierung führen kann.
Ich würde noch mal gerne auf die andere Seite eingehen, also auf die BürgerInnen. Das ist ja schon so ein bisschen angeklungen in dem, was du gesagt hast, dass die einfach ja auch ein Recht drauf haben, dass egal, ob sie jetzt in Erfurt wohnen oder in München, ja im Prinzip dasselbe rauskommen sollte bei so einer Verwaltungsentscheidung. Also es gibt ja auch von der Datenethikkommission ein Gutachten, das zu dem Schluss gekommen ist, dass der Staat sogar angehalten ist, algorithmische Systeme im Interesse der BürgerInnen zu nutzen. Könnt ihr da noch mal was dazu sagen? Also was haben die davon, wenn das automatisiert wird oder teilautomatisiert?
Es geht ein bisschen in die Richtung der Rechtssicherheit, die umfasst, dass tatsächlich bei ähnlichen Sachverhalten es zu ähnlichen Entscheidungen kommt. Also ich sage ganz bewusst schon ähnlich, weil die Sachverhalte ja in aller Regel nie identisch
sind. Ganz gleich sind, ja.
Aber dass man dorthin kommt. Das steht ein wenig einem anderen Rechtsprinzip entgegen. Das ist die Einzelfallgerechtigkeit, die in Deutschland sehr stark gelebt wird und momentan eigentlich höher bewertet wird als die Rechtssicherheit. Das ist durchaus eine politische Fragestellung, weil die beiden Prinzipien es gibt keine Höherwertigkeit des einen oder des anderen. Daher ist es durchaus eine politische Entscheidung. Und wir haben momentan ganz sicher ein Übergewicht in der Einzelfallentscheidung. Und die steht natürlich einer Automatisierung, einer Teilautomatisierung doch teilweise sehr massiv entgegen und führt durchaus auch zu gefühlten Ungerechtigkeiten, dass bei ähnlichen Sachverhalten einmal so und das andere Mal so entschieden wird. Das kann gefühlt sein, weil es vielleicht tatsächlich gute Gründe gibt, warum es anders entschieden wurde. Kann aber tatsächlich auch sein, dass es an der Auslegung liegt und es nicht echte Gründe dafür gibt, dass man zu unterschiedlichen Entscheidungen kommt und somit dem Prinzip der Rechtssicherheit daher eigentlich widerspricht. Ja, darauf ist die Datenethikkommission eingegangen im Sinne von, dass algorithmische Systeme da zu einer höheren Rechtssicherheit und somit gefühlten Gerechtigkeit auch führen können.
Mhm. Weil es ja auch sowas wie einen menschlichen Bias gibt zum Beispiel, ne?
Menschlichen Bias ja, aber das kann durchaus auch sein, weil es einfach eine andere Übung hat. Weil in dieser einen Behörde das aus Generationen schon anders interpretiert wurde, als von der Behörde, die vielleicht 20 Kilometer entfernt ist. Das muss jetzt nicht unbedingt ein echter Bias sein, also im Sinne von Vorurteile, die damit ja auch oft verbunden sind. Sondern tatsächlich einfach anders gelebte Rechtspraxis in einer bestimmten Behörde.
Ja, okay. Und was aber die BürgerInnen wahrscheinlich auf jeden Fall davon hätten, wäre ja eine schnellere Bearbeitung und eine reibungslosere, oder? Könnte man das versprechen?
Das auf alle Fälle. Und ich glaube, das ist auch die große Chance, die in dieser Automatisierung. Und da muss man jetzt auch ganz wichtig dazu sagen, ob das jetzt KI ist oder ob das ein einfaches Programm ist, das gut nachvollziehbar ist, also wo man jetzt keine generativen KI und Systeme braucht, wo wir ja dann oft diese Frage der Blackbox haben. Also wie man das automatisiert, sei an der Stelle ganz kurz dahingestellt. Aber wir hätten dann den großen Vorteil, dass wenn gewisse Sachverhalte vorliegen, ich bekomme ein Kind und Kind ist geboren, Name steht fest, Daten werden übermittelt, ich automatisch auch dann das Kindergeld überwiesen bekomme auf das Konto der Mutter. Also das könnte durchaus ein Fall sein, wo ein großer Mehrwert entsteht. Es muss vielleicht nicht einmal mein Antrag gestellt werden. Das führt dann zur Beschleunigung der Auszahlung inklusive auch der Durchführung, also auch der Exekution dann, der Durchführung des Verwaltungshandelns mit der Überweisung des Geldes. Und das wäre natürlich ein großer Vorteil.
Und das ist ja gar nicht hypothetisch, sondern das ist ja was praktisch gemacht wird. Also da gibt's ja dieses Beispiel aus Österreich, wo genau das passiert. Das heißt da nicht Kindergeld, das heißt Familienbeihilfe.
Exakt, das heißt, anderer Titel in Österreich hat den einen Vorteil, dass es tatsächlich in Österreich nur die Mutter ist. Deswegen brauche ich nicht die Entscheidung, wem überweise ich das Geld. Das ist das erste Problem. Das Gesetz in Deutschland ist ein bisschen anders, also ganz, also ähnliche bis gleiche Richtwirkung, hat aber die Möglichkeit ist auch, den Vater auszuzahlen, was in Österreich gar nicht der Fall ist. Da bekommt es einfach die Mutter und deswegen ist es tatsächlich einer der Gründe, warum es leichter automatisierbar ist. Und an dem Beispiel sehen wir, dass es im Kern dann auch immer wieder die Frage ist, wie komplex sind meine Gesetze und wie einfach kann ich sie dann tatsächlich in eine Wenn-Dann-Entscheidung bringen und automatisiert dann in die Umsetzung.
Genau, da kommen wir nämlich auch gleich noch dazu. Möglicherweise müssen Gesetze auch ganz anders verfasst werden. Ne? Da machen wir am Ende nochmal einen Schlenker zu. Aber ich würde gerne nochmal über diese Zwischenstufen sprechen. Also was du jetzt gerade angesprochen hast, Peter, das wäre ja eine Vollautomatisierung, ne? Also genau. Und eure Publikation, die der Anlass ist dafür, dass wir hier sprechen, die heißt Von der Digitalisierung zur Automatisierung des Verwaltungsverfahrens. Also es das heißt, es gibt ein Von bis, Digitalisierung bis Automatisierung. Was wären da Zwischenstufen davon? Oder was ist überhaupt das eine und was ist das andere sozusagen?
Na, die Vollautomatisierung wäre das Beispiel, das wir gerade jetzt durchgesprochen haben. Also ich habe ein vollautomatisiertes Verwaltungsverfahren, dass wenn alle Elemente vorliegen, ich automatisiert dann eine Zuwendung beispielsweise bekomme. Kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Teilautomatisiert wäre, dass man zumindest die Punkte, die unzweifelhaft sind, also die ich in wenn dann gut abbilden kann und wo ich vielleicht auch die Daten. Punkte, das hat Nicole zuerst angesprochen, wir brauchen ja oft, und da reden wir jetzt gar nicht von Big Data, sondern da kann man jetzt von Small Data sprechen, wir brauchen ja die Datenpunkte zu den Personen. Also wie ist dein Name, wie ist dein Zivilstand, hast du Kinder, die dir zugeteilt sind, was ist dein Einkommen? Also all diese Datenpunkte sind teilweise digitalisiert, teilweise aber auch noch nicht digitalisiert, teilweise erreichbar, also abrufbar. Und teilweise auch nicht abrufbar. Und das macht es so schwierig heutzutage, gerade in Deutschland, weil diese Datenpunkte so verstreut sind, die Verwaltungsverfahren, Vollautomatisierung oder auch eine Teilautomatisierung vorzunehmen, weil man zuerst die Knochenarbeit machen muss, alle Datenbanken so aufzubauen, dass sie erreichbar sind, abrufbar sind und dass diese Datenbanken tatsächlich auch dieser Punkt der verwaltungsrechtlichen Wahrheit in Anspruch nehmen können, damit diese Datenpunkte dann automatisiert im Verwaltungsverfahren verarbeitet werden können. Mhm. Und da gibt es halt Länder, die da wesentlich weiter sind. Österreich hat beispielsweise seit mehr als 25 Jahren werden dort Register aufgebaut und ähnlich ist es in skandinavischen Ländern oder auch in den baltischen Staaten, die da auch immer wieder genannt werden. Die haben einfach alle Verwaltungsdatenpunkte gut miteinander verknüpft. Heißt nicht, dass sie für jedermann abrufbar sind.
Genau, weil es gibt natürlich den Datenschutz auch.
Exakt. Also
genau.
Das ist auch in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gelöst. In Estland hat man eine hohe Transparenz, da sehe ich genau, wann hat wer auf meine Daten zugegriffen. Eine sehr charmante Lösung. Und aus welchem Grund? Wird quasi der Bürger und die Bürgerin wird zum eigenen Datenschützer über seine Daten, weil der weiß ja oder sie weiß ja am besten, ob es ein Verwaltungsverfahren gegeben hat oder nicht. Und das ist sicher eine der größten Herausforderungen, die Nicole auch angesprochen hat mit der Registermodernisierung in Deutschland, die jetzt erst begonnen hat und sicher für den ersten größeren Wurf mal 3 bis 5 Jahre dauern wird und im Vollausbau wahrscheinlich auch bis zu 7 bis 10 Jahre dauern kann.
Okay, aber das ist also die Grundlage, die wir brauchen. Und dann, was wäre denn ein Beispiel für eine Teilautomatisierung, die dann möglich wäre? Also wo der Mensch noch ein Faktor ist, aber schon Arbeit gemacht wird im Vorfeld von, weiß ich nicht, KI-Algorithmen, was auch immer.
Ja, das könnte tatsächlich jetzt so ein Punkt sein, wie der, beim Kindergeld, dass gewisse Punkte sind schon vorhanden, und dass man dann zu dem Punkt kommt, dass die Behörde aktiv nachfragt, soll das Kindergeld ausgezahlt werden an den Vater oder an die Mutter. Das wäre dann bis dorthin wäre es vollautomatisiert. Ab dem Zeitpunkt gibt es dann Bürgerinnenkontakt und basierend auf der Antwort kann dann das Verfahren weitergeführt werden.
Okay. Hast du vielleicht auch ein Beispiel, Nicole? Also was ja auch denkbar wäre, also es gibt auch diesen Begriff Assistenz, ne, wo man sagt, wir suchen zum Beispiel in alten Urteilen und dann kriegt man, also so habe ich es verstanden, wie so eine Empfehlung mit, also 90% aller Leute, die mit diesem Fall befasst waren, haben so und so entschieden.
Ja, tatsächlich ein gutes Beispiel, was es dafür gibt, kommt dann wiederum aus Österreich, also nämlich dieser AMS-Algorithmus, der Arbeitssuchende in verschiedene Kategorien einteilt, je nach der Wahrscheinlichkeit, wie erfolgreich sie in den Arbeitsmarkt integriert werden können.
Der AMS steht für Arbeitsmarktchancenassistenzsystem, ne? Das AMS-Algorithmus.
Genau. Ja. Genau. Und das ist dann auch als Unterstützung gedacht für die Mitarbeitenden. Also da wird jetzt nichts per se entschieden, aber damit sie einfach wissen, okay, das ist schon mal das System, hat anhand verschiedener Datenpunkte. Ist zu dem und dem Ergebnis gekommen. Das heißt, die Person braucht vielleicht mehr oder weniger Unterstützung oder Unterstützung in dieser oder jener Hinsicht. Das wäre ein Beispiel, was mir dann noch einfallen würde.
Der aber nicht unumstritten war, ne? Dieser AMS-Algorithmus, weil der ja auch drüber entschieden hat, kriege ich zum Beispiel eine Fortbildung bezahlt oder gibt mir der Algorithmus gar keine Chance, oder?
Absolut, ne, höchst umstritten und ist auch so letztendlich nicht in den Volleinsatz gekommen. Ist auch ein schönes Beispiel dafür, was wir alles unter KI packen.
Mhm.
Dieser Algorithmus, du hast das ja richtig ausgesprochen, es war jetzt nicht KI, aber es ist oft unter KI-Debatte gelaufen. Dahinter war ein relativ simpler Algorithmus, der statistisch berechnet hat, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person durch eine Weiterbildung zukünftig eine Stelle bekommen wird. So damit die Mittel, die Idee durchaus ja interessant, dass die Mittel gut gesteuert sind. Also ich habe ein gewisses Budget als Arbeitsmarktservice, das ich einsetzen kann, um Personen weiterzuhelfen, damit sie sich wieder weiter qualifizieren können und somit die Jobchancen steigen am Arbeitsmarkt. An sich eine gute Idee, nur wenn man das dann im Praktischen auf den Einzelfall herunterbricht, man muss auch dazu sagen, das hat nichts automatisiert gemacht, das war ein reines Assistenzinformationssystem.
Also es hat gesagt, ich würde hier eine Fortbildung empfehlen, ich würde sie nicht empfehlen.
Es hätte nur die Chancen dargestellt für den Berater, die Beraterin des Arbeitsmarktservice. Also das wäre gar nicht sichtbar geworden, direkt für die arbeitssuchende Person. Aber wir sehen schon, wer will von einem Algorithmus die Antwort bekommen, dass er unvermittelbar ist. Also da steckt einfach sozial auch viel Spannung drinnen. Und was auf den ersten Blick vielleicht gut gemeint war, kommt man dann im zweiten Schritt drauf, dass das vielleicht nicht ganz, dass das ethisch nicht vereinbar ist mit unserer, zumindest mit unseren Werten, die wir in unserer Gesellschaft pflegen.
Ja, weil es ja auch, also du hast es gesagt, es ist nicht KI, aber man kennt ja diese Reproduktion von, also zum Beispiel
Stereotypen.
Alleinerziehende Frauen haben schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt und dann, wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, der kriegt halt keine Fortbildung, ne? Also dass man sowas dann.
Exakt.
Ja.
Wunderbar, ja, wunderbar dargestellt, ja. Also, dass diese stereotypische Abbildung von Menschen und Personen.
Ja, okay. Ein anderes Beispiel, was ich auch in der Publikation gefunden habe, was ich spannend fand, waren Heatmaps. Das ist was Ordnungskräfte, also Polizei unterstützen kann, zum Beispiel, ich weiß nicht, wahrscheinlich könnt ihr es besser erklären, aber wo Einbruchschwerpunkte sind, ne? Das wäre zum Beispiel auch ein Nutzungsbeispiel.
Ja, geht sogar noch weiter, so dass das fällt in den Bereich, der interessanterweise auch schon vor der generativen KI ein sehr 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 hitzig debattiert wurde, im Predictive Policing, also die Vorhersage. Weiß nicht, ob du Minority Report gesehen hast, wo die Polizei quasi schon den Einsatz geplant hat,
bevor der
Mord im schlimmsten Fall tatsächlich auch stattfindet. Das geht ein bisschen in diese Richtung, wo auf Basis von unterschiedlichen Datenpunkten eine Vorhersage getroffen wird, wo man vielleicht zukünftig stärker mit Polizei präsent ist, um vielleicht potenzielle Verbrechen zu verhindern. Und das sind die Ergebnisse aber sehr gemischt. Funktioniert vielleicht in einem voll kontrollierten System, also wo ich die Daten aus dem öffentlichen Raum vielleicht durchgehend auswerten kann, also bis hin zu, indem ich vermesse, was es alles zu vermessen gibt, also von Körpertemperaturen, der Art und Weise, wie sich Menschen bewegen, wie sie sprechen, all diese Datenpunkte, wenn ich die zusammenführe, vielleicht kann ich auf der Basis dann im öffentlichen Raum tatsächlich vieles vorhersagen, was potenziell passieren könnte, aber das ist sicher kein Raum, in dem wir zumindest in Europa leben wollen.
Okay.
Da gibt es durchaus Beispiele, vor allem aus dem asiatischen Raum, die weit über das hinausgehen, was wir uns eigentlich vorstellen wollen. Ja. Das ist dann tatsächlich gelebte Dystopie, die sich aber vielleicht auch gut anfühlt, weil sie sich sicher anfühlt. Das ist dann fast schon ein paradoxer Zustand.
Mhm. Also gut, dann wir kommen hier so in ethische Fragen rein, waren aber ja auch gerade bei den sehr praktischen Fragen. Nicole, willst du da nochmal was dazu sagen zu diesen ethischen Fragen? Weil man könnte ja auch sagen, ist blöd, dass Deutschland da jetzt so hinterherhängt, aber andererseits auch eine Chance, weil man ja sehen kann, oha, in Österreich hat dieser Algorithmus für Kritik gesorgt. Also würdest du sagen, wir sind jetzt schon schlauer darüber, zum Beispiel unter welchen Umständen es BürgerInnen auch akzeptieren, wenn es so voll- oder teilautomatisierte Sachen gibt im Verwaltungsrecht?
Ja, das sind ja jetzt viele Fragen in einem. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es per se gut ist, dass wir da hinterherhängen. Ich muss sagen, da hat sich auch viel getan, beispielsweise mit den Datenlaboren der Bundesministerien, die natürlich auch mit KI, mit großen Sprachmodellen, aber für die Verwaltung intern, beispielsweise um Informationen aufzufinden, zu gucken, wer muss wie beteiligt werden, für solche Verfahren da durchaus schon viel macht und das auch sehr erfolgreich. Aber das andere sind natürlich, wenn die Verwaltung mit Außenwirkung handelt, also im Verhältnis zu Bürgerinnen, Bürger oder Unternehmen, dass da natürlich dann vielleicht einfach noch mehr Sicherungsmechanismen eingebaut werden müssen. Denn AMS-Algorithmus, haben wir schon gesagt, war sehr umstritten. Da gab es auch noch in der Vergangenheit ja andere in der Sozialverwaltung, auch Skandale weltweit in anderen Ländern, wo Systeme eingesetzt wurden, die dann einfach fehlerhaft waren an der einen oder anderen Stelle, oder wo dann tatsächlich ein Bias drin war, gewisse Gruppen ja tatsächlich systematisch diskriminiert wurden. Denn wir haben gesagt, es ist natürlich einerseits ein Vorteil, wenn ich ein System habe, ja, dass ich dieses Verwaltungshandeln ein bisschen vereinheitlichen kann, dass ich stärker sicherstellen kann, dass Ähnliches tatsächlich zu ähnlichen Entscheidungen führt. Aber das führt natürlich auch dazu, wenn ich da irgendwo einen Fehler drin habe, dann habe ich den auch nicht nur in dieser einen Behörde oder nicht nur bei dem einen Sachbearbeitenden, sondern halt auch flächendeckend. Das heißt, da sind dann sehr viel mehr Personen gegebenenfalls auch negativ betroffen. Und da muss ich natürlich ganz genau hinschauen, weil es gibt ganz, ganz verschiedene Wege, wie so ein Bias auch in so ein System hineinkommen kann. Und da muss ich eben über Risikomanagement, über eine kontinuierliche Qualitätssicherung und Evaluation, auch über eine Transparenz versuchen, das zu ja möglichst auszuschließen. Und in dem Papier wird ja auch immer wieder dafür argumentiert, dass man vielleicht auch im Sinne der Akzeptanz sagen sollte, solche automatisierten Entscheidungen tatsächlich oder Empfehlungen auch nur in begünstigenden Fällen zuzulassen.
Wie zum Beispiel, du kriegst Kindergeld.
Genau, also da wird wahrscheinlich keiner was dagegen haben, wenn das, da hat man sowieso genug zu tun, wenn das was ist, worum man sich nicht auch noch kümmern muss, wenn das einfach automatisch passiert. Genau, wenn da jetzt aber plötzlich Kindergeld zurückgefordert wird oder mir irgendeine Leistung gestrichen wird oder sonstiges, dass das dann etwas wäre, was eben nicht automatisiert wird. Einfach um genau diese gesellschaftliche Akzeptanz auch zu sichern.
Ja, das wäre ein sehr praktischer Ansatz, ja.
Genau, und was wir dann, wenn man tatsächlich sagt, auch so begünstigende wie Kindergeld, wenn man das automatisiert, ein Vorteil, den wir eben noch gar nicht angesprochen haben, ist, weswegen auch die Datenschutzkommission sich ja dafür ausgesprochen hatte, weil es auch eine inklusive Wirkung hat. Also gerade im Sozialbereich, die Anträge, die sind teilweise sehr, sehr umfangreich. Und je nach meiner Konstitution ist das vielleicht auch mehr, überfordert mich das vielleicht auch einfach. Also da haben auch ja Sozialverbände teilweise sehr viel mit zu tun, zu unterstützen, einfach diese Anträge auszufüllen. Und dass man da sagt, wenn ich da so weit automatisieren würde, wie es möglich ist, wie ich eben Daten habe etc., dann bekommen vielleicht auch mehr Personen diese Leistungen, auf die ihnen eigentlich Stand der Sachlage auch zustehen würde. Und ich könnte eben den Aufwand für sie reduzieren, hätte also eine inklusive Wirkung.
Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das war da, wo wir drüber gesprochen haben, was haben eigentlich die BürgerInnen davon? Das würde dann wirklich zu mehr Gerechtigkeit führen, weil dann Leute eben möglicherweise gar keinen Antrag stellen müssen in der fremden Sprache, in einem komplizierten Verwaltungsdeutsch, sondern die kriegen einfach das Geld, was ihnen zusteht. Das ist natürlich, wäre natürlich toll, ja. Peter, du wolltest auch noch was sagen zu dem Thema.
Ja, vielleicht nur ergänzend, das führt also nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch, dass die Politik, die ja in aller Regel der Ausgangspunkt ist für eine Sozialmaßnahme, dass diese Politik tatsächlich auch ihre Wirkung erzeugt. Also Politik, die keine Wirkung erzeugt, sollte zumindest dann fortlaufend auch angepasst werden. Und es gibt tatsächlich Verfahren im Sozialbereich, wo nur ein Drittel der potenziellen Personen, die dazu antragsberechtigt, also antragsberechtigt prinzipiell jeder, aber die auch eine Chance haben, tatsächlich diese Förderung zu bekommen, diese Unterstützungsleistung zu bekommen, nur ein Drittel das in Anspruch nimmt. Also damit sieht man eigentlich, kann man fast sagen, die Politik ist gescheitert, wenn zwei Drittel gar nicht in der Lage sind, offensichtlich diese Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen.
Also spielen auch andere Sachen rein, wie Scham oder solche Sachen,
kann
aber
sein,
halt auch die Hürden,
ne, absolut, von dem Antrag. Sind auch andere, aber auch das wäre natürlich reduziert, auch an dieser Hürde, wenn ich unter Umständen dann nur noch sagen muss, ja, nein, also das kann man ja sehr wohl auch noch offen lassen, dass man so weit geht, die Vollautomatisierung, und dann die letzte Frage stellt, willst du die Zuwendung haben oder nicht?
Ja.
Also das zeigt schon sehr deutlich, dass da hohe Mehrwerte damit verbunden sein können. Mir sind noch zwei Punkte aufgefallen, und zwar der Bias in den Daten, weil der immer wieder so stark diskutiert wird. Das Bittere am Bias in den Daten ist, dass es leider Gottes in aller Regel die Wirklichkeit widerspiegelt. Mhm. Also die Ungerechtigkeit, die wir bereits in unseren Gesellschaften haben, spiegeln sich in den Daten wider. Wir sagen dann immer so salopp, der Bias in den Daten, und damit sind wir schon fertig, weil die Daten sind schuld. Nein, viel, viel stärker ist es tatsächlich, durch die Daten habe ich eine extrem hohe Transparenz und sehe die Ungerechtigkeiten, die ich in Gesellschaften habe. Also das ist vielleicht zu der Bias-Diskussion ein Punkt. Und der andere, weil ein bisschen so war, versus hat Deutschland einen Vorteil oder einen Nachteil. Ja. Das kommt jetzt darauf an. In den Bereichen der tatsächlich Automatisierung, wo ich die exakten Datenpunkte brauche, aus den Datenbanken, aus den Registern, die wir zuerst beschrieben haben, damit ich so eine Automatisierung machen kann. Wie ist dein Name? Wo bist du geboren? Wie ist dein Kind? Wie ist dein Einkommen? Da brauche ich die exakten Daten. Da hat Deutschland tatsächlich einen großen Nachteil aktuell. Und das wird auch nicht so leicht und so schnell aufzuholen sein, weil es hier eben, da muss ich an die Register, an die Datenbanken heran. In den Bereichen von Assistenzsystemen kann das ganz anders sein. Also da liegt es vielmehr an der Innovationskraft. Welche Daten habe ich vorhanden? Wie Nicole das kurz angesprochen hat, da kann ich Beratungsassistenzen bauen mit Daten, die vorhanden sind innerhalb einer Behörde, die dann die Arbeit, die tagtägliche Arbeit unterstützen von Beamten und Beamtinnen. Und in dem Bereich, wenn wir da schauen, da liegt jetzt Deutschland nicht hinter Österreich. Okay. Da würde ich sogar sagen, da ist also auf gleich auf, wenn nicht sogar vorne, weil wir mehr Innovation in den Bereichen in Deutschland sehen als in Österreich. Also es kommt wirklich darauf an, wo man hinschaut. Also ist es jetzt die Automatisierung des Verwaltungsverfahrens? Dann großer Nachteil, ist es die Innovationskraft, die man jetzt mit generativen KI-Systemen, also textbasierten Systemen bauen kann, dann hat Deutschland jetzt nicht den riesen Nachteil, also könnte man jetzt wieder in Details gehen, aber da sehen wir auch immer wieder auch viel Innovation.
Ich würde jetzt gerne noch einen Punkt, den wir so kurz angesprochen haben, der aber glaube ich auch wichtig ist, bei dem, wie macht man es richtig, die Gesetzesformulierungen, also wann ist ein Gesetz automatisierungstauglich? Da wird ja zum Beispiel in Dänemark immer schon geprüft, bevor ein Gesetz erlassen wird. Ja. Das machen wir ja in Deutschland nicht. Könnt ihr dazu noch mal was sagen?
Die Dänen haben das tatsächlich in der vollen Bandbreite. Also diskutiert wird es an vielen Stellen. Es gab in Österreich und vor allem jetzt in Deutschland ein Projekt dazu, und das Recht in der Entstehung schon digitalisierungsfreundlich auszugestalten. Der Digitalcheck war das. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass der in der nächsten Bundesregierung ganz sicher auch wieder ein Thema sein wird. Das ist ein sehr gut aufgesetztes Projekt, das sich genau dieser Frage eben stellt. Wie können Verwaltungsrecht so von Beginn an gedacht werden, dass es möglichst gut digitalisierbar ist? Und deine Frage, was muss ich beachten, klingt jetzt fast banal, wenn ich drauf sage, die Sprache sollte einfach sein.
Mehr Kochrezept.
Einfach, ja, und einfacher Sprache. Also hat auch dann einen positiven Nebeneffekt. Das ist dann vielleicht auch für einen durchschnittlichen Bürger, Bürgerin einfacher verständlich oder Geschäftsfrau. Das ist zum Beispiel eines der ersten Prinzipien, das die Dänen anwenden. Und wie du es richtig angesprochen hast, die Dänen haben diese Prinzipien sogar im Parlament beschlossen, parteiübergreifend. Es war ein einstimmiger Beschluss des Parlaments, dass die Gesetze in Dänemark geprüft werden, bevor sie vom Parlament beschlossen werden, auf ihre Digitalisierungsfreundlichkeit. Mhm. Und das ist einfache Sprache. Das ist, die Automatisierung soll immer auch mitgedacht werden. Es soll von Beginn an digital gedacht werden und natürlich auch die elektronische Kommunikation von Anfang an mitgedacht werden und berücksichtigt werden. Das sind so die stärksten Prinzipien. Es gibt dann noch weitere, aber das sind, glaube ich, die großen vier, auf die jeder schaut, sobald ein neues Gesetz geschrieben wird oder auch ein altes Gesetz novelliert wird. Das kann dann vielleicht bedeuten, dass es nicht mehr 15, 20 unterschiedliche Begriffe für Einkommen und Vermögen gibt, sondern dass es vielleicht nur noch drei gibt, mit drei Berechnungsformeln. Und das kann dann schon wesentlich erleichtern, wie Gesetze tatsächlich dann auch digitalisiert werden können.
Ja, genau. Das fand ich nochmal einen schönen Punkt, weil man es da wirklich von Anfang an so viel richtig machen kann und sich es dann so viel einfacher macht auf dem Weg dahin. Ja.
Genau. Und entstehen dann die Gesetze in aller Regel ja in den Ministerien. Mhm. Die Erstentwürfe, die dann in den politischen Diskurs gehen. Und daher muss man das wirklich von Sekunde null, wenn ich das so sagen darf, eigentlich schon mitdenken. Das heißt, die Juristen, Juristinnen, die Legisten, Legistinnen, die wirklich das erste Mal auf dem weißen Blatt Papier beginnen zu schreiben, denen muss das schon bewusst sein, von Sekunde null, was muss ich denn alles bedenken, um digital tauglich gute Gesetze schreiben zu können. Zieht sich dann natürlich schon auch in den parlamentarischen Diskurs, weil auch hier das Bewusstsein da sein muss. Da einer der Gründe, warum die Gesetze so komplex sind in Deutschland, also wirklich nochmal komplexer als in Österreich, und da Österreich legt die Latte schon relativ hoch, aber Deutschland springt da mit einer Leichtigkeit nochmal weit darüber, ist der politische Diskurs ist nochmal intensiver, auch mit den Ländern. Mhm. Und jeder politische Kompromiss spiegelt sich dann oft auch im Gesetzestext wieder, wird unbestimmter. Oder es gibt es gibt weitere Ausnahmen, die dann die Durchführung der Gesetze und auch die Digitalisierung der Gesetze so unglaublich erschweren. Also wir sehen, wie all diese Elemente, auf die man vielleicht zuerst gar nicht hinschaut, eine Wirkung haben können auf digitalisierungsfreundliche Gesetze. Mhm. Also vom Legisten, der Legistin bis hin zum politischen Diskurs im Bundestag.
Ja, okay.
Genau, das ist ja beim Digitalcheck, der auf Bundesebene eingeführt worden ist, sind die Prinzipien, gehen in eine ganz ähnliche Richtung. Auch Automatisierung soll mitgedacht werden, elektronische Kommunikation, sind Daten schon vorhanden und können vielleicht wiederverwendet werden. Da hat der Digitalservice 5 Prinzipien auch entwickelt, wahrscheinlich auch in Anlehnung an Dänemark, genau weiß ich es aber nicht. Ich mir schon fast gedacht, dass die sich wahrscheinlich auch international nach Best-Practice-Beispielen umgeschaut haben. Und was da auch immer forciert wird und was auch dazu beiträgt, ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, diese Denkweise ist so unterschiedlich zwischen der Digitalisierung und der juristischen Sprache. Und um das so ein bisschen zu überbrücken, werden Visualisierungen da ganz groß gemacht. Mhm. Also, dass ich tatsächlich dieses komplette Verfahren, wie es abläuft, einmal visualisiere als Flussdiagramm oder sonstiges, weil dann kann ich Abhängigkeiten viel klarer sehen. Das geht dann wieder in Richtung Wenn-Dann-Regelung gegebenenfalls. Dann fällt mir auch auf, wenn da vielleicht irgendwo Medienbrüche drin sind, wenn Prozesse vielleicht ineffizient sind, wenn ich an verschiedenen Stellen dieselben Daten wieder abfrage. Und wenn ich das einmal in der Form visualisiert habe, dann ist das eine gute Grundlage, um das hinterher vielleicht auch digital umsetzen zu können. Und es führt auch zu einer erhöhten Transparenz, wie läuft das Verfahren ab, und erleichtert auch die Kommunikation und, wie gesagt, diesen Brückenschlag so ein bisschen zwischen diesen doch sehr, in ihren Logiken, sehr unterschiedlichen Disziplinen.
Ja.
Ja, zu den Ausführungen von Nicole, wenn das alles dann so in dieser Schönheit umgesetzt ist, wie Nicole das jetzt gerade beschrieben hat, und der nächsten Bundesregierung digitalisierungstaugliche Gesetze so entstehen, dann kommen wir vielleicht ein bisschen weg vom Gedicht und der Poesie hin doch zu einem Backrezept in Form des zukünftigen Verwaltungsrechts.
Und die muss es auch geben, kann auch viel Schönes sein, so ein gelungener Kuchen. Danke euch beiden.
Danke sehr.
Gerne.
Das war Restart Digital, der Podcast des Kompetenzzentrums öffentlicher IT. Ich danke meinen Gästen, Professor Peter Paritschek und Nicole Opiella, Leiter und stellvertretende Leiterin des Kompetenzzentrums öffentlicher IT am Fraunhofer Institut Focus in Berlin. Die passende Publikation zum Thema findet ihr online unter öfit.de mit UE geschrieben und das Link in den Shownotes. Ihr könnt diesen Podcast gerne abonnieren, kostenfrei auf Apple Podcasts, Spotify und vielen weiteren Portalen. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn eine neue Folge erscheint, also ganz automatisch. Mein Name ist Franziska Walser. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und danke fürs Zuhören.
Thank you.